Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler. Jetzt kommen wir zum vierten Kapitel und da geht es um die Irrtümer. Das Leben der Menschen ist kurz, das der Staaten und Völker lang. Auch Stände und Klassen, Institutionen und Parteien überdauern meist beträchtlich die einzelnen Menschen, die ihnen als Politiker dienen. Die Folge ist, dass die meisten Politiker, und zwar interessanterweise umso mehr, je weiter rechts sie stehen, rein pragmatisch handeln. Sie kennen nicht das ganze Stück, in dem sie ihren kurzen Auftritt haben können und wollen es auch gar nicht kennen, sondern tun einfach, was der Augenblick zu gebieten scheint. Womit sie oft erfolgreicher sind als diejenigen, die Fernziele verfolgen und meist vergeblich versuchen, den Sinn des Ganzen zu durchschauen. Es gibt sogar politische Agnostiker, und es sind oft die erfolgreichsten Politiker, die an einen Sinn des Ganzen gar nicht glauben. Bismarck zum Beispiel sagte: Was sind unsere Staaten und ihre Macht und Ehre vor Gott anderes als Ameisenhaufen und Bienenstöcke, die der Huf eines Ochsen zertritt oder das Geschick in Gestalt eines Honigbauern ereilt? Den anderen Politikertyp, der eine Theorie in Praxis umzusetzen versucht und, indem er seinem Staat oder seiner Partei dient, zugleich der Vorsehung der Geschichte oder dem Fortschritt dienen will, findet man meist auf der Linken oder er ist meist weniger erfolgreich. Gescheiterte politische Idealisten und Utopisten gibt es wie Sand am Meer. Immerhin, einige große Männer haben auch mit dieser Art von Politik Erfolg gehabt. Vor allem die großen Revolutionäre, Cromwell zum Beispiel, Jefferson, in unserem Jahrhundert Lenin und Mao. Dass ihr Erfolg in der Wirklichkeit dann immer anders, hässlicher aussah als in der Erwartung, beeinträchtigt den Erfolg als solchen nicht. Hitler nun, und das ist unser Hauptgrund, warum man sehr vorsichtig sein sollte, ihn unbesehen politisch rechts einzuordnen, Hitler nun gehörte nun ganz ausgesprochen zu dieser zweiten Art von Politikern. Er wollte keineswegs nur ein politischer Pragmatiker sein, sondern ein politischer Denker und Zielsetzer, ein Programmatiker, wie er es mit einem nur bei ihm vorkommenden Sprachgebrauch nannte. Gewissermaßen nicht nur der Lenin, sondern auch der Marx des Hitlerismus. Und er war besonders stolz darauf, dass sich in ihm der Programmatiker und der Politiker vereinten, was nur innerhalb langer Perioden der Menschheit einmal vorkomme. Er erkannte übrigens auch ganz richtig, dass der Politiker, der nach einer Theorie, einem Programm arbeitet, es im Allgemeinen schwerer hat als der reine Pragmatiker wörtlich. Denn je größer die Werke eines Menschen für die Zukunft sind, umso schwerer ist auch der Kampf. Und umso seltener der Erfolg. Blühte aber dennoch in Jahrhunderten einem, dann kann ihn vielleicht in seinen späten Tagen schon ein leiser Schimmer des kommenden Ruhms umstrahlen. Zitat Ende. Das ist nun freilich Hitler bekanntlich nicht beschieden gewesen. Was ihn in seinen späten Tagen umstrahlte, war alles andere als ein Schimmer kommenden Ruhms. Aber vollkommen zutreffend ist, dass er nach einem selbstgemachten Programm Politik machte und sich damit das Politikmachen eher erschwerte als erleichterte. Man kann sogar weitergehen und sagen, dass er sein Scheitern geradezu vorprogrammiert hatte. Das Weltbild, das er sich zurechtgelegt hatte und auf dem sein Programm beruhte, stimmte nämlich nicht. Und eine Politik, die sich an diesem Weltbild orientierte, konnte ihr Ziel ebenso wenig erreichen wie ein Reisender, der eine falsche Karte benutzt. Es lohnt sich also, sich Hitlers politische Weltanschauung näher anzusehen und das Falsche darin vom Richtigen oder vom wenigstens Vertretbaren zu scheiden. Merkwürdigerweise ist dieser Versuch bisher kaum unternommen worden. Bis 1969, als Eberhard Jeckel Hitlers Weltanschauung aus der ungeordneten Masse seiner in Büchern und Reden verstreuten Gedanken herausanalysierte, hat die Hitler-Literatur nicht einmal Kenntnis davon nehmen wollen, dass es eine solche Weltanschauung überhaupt gegeben hat. Vielmehr kann die bis dahin herrschende Meinung in den Worten des englischen Hitler-Biografen Alan Bullock zusammengefasst werden, Zitat: Das einzige Prinzip des Narzissmus war Macht und Herrschaft um ihrer selbst willen. Zitat Ende. Dies in ausdrücklichem Gegensatz etwa zu Robespierre und Lenin, bei denen sich der Wille zur Macht mit dem Triumph eines Prinzips deckte. Hitler galt und gilt bei vielen, die der Sache nicht weiter nachgegangen sind, noch heute als reiner Opportunist und Instinktpolitiker. Aber gerade das war er nicht. Hitler, so sehr in Fragen der Taktik und des Timings seinem Instinkt, seiner Intuition vertraute, richtete sich in seiner politischen Strategie durchaus nach festen, sogar starren Grundideen, die er sich überdies so zurechtgelegt hatte, dass sie ein in sich einigermaßen schlüssiges, wenn auch an den Rändern ausgefranstes System bildeten. Eine Theorie im marxistischen Sinne. Bei Jeckel ist diese Theorie aus den vielen Bruchstücken und Abschweifungen in Hitlers politischen Schriften, die sie verstreut enthalten, sozusagen nachträglich zusammengebaut worden. Aber darüber ist auch Jeckel nicht hinausgegangen. Eine Kritik hielt er für überflüssig. Zitat: Es bedarf unter zivilisierten Menschen keiner Worte, dass diese Weltanschauung, deren Mittel von vornherein und unverhüllt ausschließlich Krieg und Mord waren, von wohl keiner anderen an Primitivität und Brutalität jemals übertroffen worden war und ist. Zitat Ende. Nur zu wahr. Ein Vergnügen ist es wahrhaftig nicht, sich auf Hitler als politischen Denker so weit einzulassen, wie es eine kritische Auseinandersetzung nun einmal erfordert. Trotzdem scheint es notwendig aus zwei entgegengesetzten Gründen. Einerseits, weil, solange es nicht geschehen ist, mehr, als man denken sollte, von Hitlers theoretischen Gedanken fortleben, und zwar keineswegs nur unter Deutschen und nicht einmal nur unter bewussten Hitler-Anhängern. Andererseits, weil, solange das Irrige an diesen Gedanken nicht klar vom mehr oder weniger Zutreffenden geschieden ist, das Richtige in Gefahr ist, tabuisiert zu werden, nur weil es auch Hitler gedacht hat. Aber 2 mal 2 bleibt 4, obwohl auch Hitler zweifellos zugestimmt hätte. Die zweite Gefahr ist umso größer, weil die Ausgangspositionen von Hitlers Denken fast durchweg unoriginell sind. Das Originelle und fast durchweg als Irrtum nachweisbare ist, was er daraus machte, ähnlich wie er in seinen architektonischen Entwürfen vom konventionell klassizistischen Gouvernementstil ausging, gegen den gar nichts zu sagen ist, und ihn dann durch übertreibende, protzig-provokatorische Proportionen verdarb. Die Grundvorstellungen, von denen er ausging, teilte er mit den meisten seiner Zeitgenossen. Teilweise waren es sogar Binsenwahrheiten vom Typ des 2 mal 2 ist 4. Eine Binsenwahrheit ist es zum Beispiel, dass es verschiedene Völker gibt und, obwohl man das Wort seit Hitler kaum mehr in den Mund nehmen darf, auch verschiedene Rassen. Ein in seiner Zeit fast allgemein akzeptierter, auch heute noch ziemlich vorherrschender Gedanke war und ist, dass Staaten und Völker möglichst deckungsgleich, Staaten also Nationalstaaten sein sollen. Und auch die Auffassung, dass Kriege aus dem Staatenleben nicht wegzudenken seien, ist erst nach Hitler fragwürdig geworden und die Frage, wie man sie denn aber abschaffen kann, hat auch heute noch keine Antwort gefunden. Dies nur als Beispiel und als Warnung davor, alles, was Hitler gedacht und gesagt hat, nur darum schon als indiskutabel zu verwerfen, weil er es gedacht und gesagt hat und jedem der Völker und Rassen als die Realitäten behandelt, die sie sind, oder der dem Nationalstaat das Wort redet und der Möglichkeit von Krieg ins Auge sieht, mit dem tödlichen Namen Hitler über den Mund zu fahren. Dass Hitler falsch gerechnet hat, schafft die Zahlen nicht ab. Versuchen wir es also, Hitlers historisch-politisches Weltbild, die Theorie des Hitlerismus, kurz darzustellen. Es sieht ungefähr so aus. Träger alles geschichtlichen Geschehens sind nur Völker oder Rassen. Weder Klassen noch Religionen und streng genommen nicht einmal Staaten. Geschichte ist die Darstellung des Verlaufs des Lebenskampfes eines Volkes oder auch wahlweise alles weltgeschichtliche Geschehen aber ist nur die Äußerung des Selbsterhaltungstriebes der Rassen. Der Staat ist prinzipiell nur ein Mittel zum Zweck und fasst als seinen Zweck die Erhaltung des rassischen Daseins der Menschen auf. Oder etwas weniger defensiv, sein Zweck liegt in der Erhaltung und Förderung einer Gemeinschaft physisch und seelisch gleichgearteter Lebewesen. Innenpolitik hat einem Volke die innere Kraft zu sichern für seine außenpolitische Behauptung. Das waren jetzt alles klassische Redeweisen von Hitler. Diese außenpolitische Behauptung besteht im Kampf. Wer leben will, der kämpfe also. Und wer nicht streben will in dieser Welt des ewigen Ringens, verdient das Leben nicht. Und der Kampf zwischen Völkern oder Rassen spielt sich normaler und natürlicherweise als Krieg ab. Richtig betrachtet, Zitat, verlieren Kriege den Charakter einzelner mehr oder minder gewaltiger Überraschungen, sondern gliedern sich ein in ein natürliches, ja selbstverständliches System einer gründlichen, gut fundierten, dauerhaften Entwicklung eines Volkes. Ein weiteres Zitat von Hitler: Politik ist die Kunst der Durchführung des Lebenskampfes eines Volkes um sein irdisches Dasein. Außenpolitik ist die Kunst, einem Volke den jeweils notwendigen Lebensraum in Größe und Güte zu sichern. Innenpolitik ist die Kunst, einem Volke den dafür notwendigen Machteinsatz in Form seines Rassenwertes und seiner Zahl zu erhalten. Zitat Ende. Kurz, Politik ist Krieg und Kriegsvorbereitung, und in diesem Krieg geht es vor allem um Lebensraum. Dies gilt ganz allgemein für alle Völker und sogar für alle Lebewesen. Denn, Zitat, unbegrenzt ist ihr Selbsterhaltungstrieb sowie die Sehnsucht der Forterhaltung, begrenzt hingegen der Raum, auf dem dieser gesamte Lebensprozess sich abspielt. In dieser Begrenzung des Lebensraumes liegt der Zwang zum Lebenskampf. Zitat Ende. Besonders aber gilt für das deutsche Volk, das, Zitat, seine Kraft sammeln muss zum Vormarsch auf jener Straße, die aus der heutigen Beengtheit des Lebensraumes dieses Volkes hinausführt zu neuem Grund und Boden. Zitat Ende. Sein Hauptziel muss sein, Zitat, das Missverhältnis zwischen unserer Volkszahl und unserer Bodenfläche, diese als Nährquelle sowohl wie als machtpolitischer Stützpunkt angesehen, zu beseitigen. Zitat Ende. Zweitens aber geht es im Krieg um Herrschaft und Unterwerfung. Was der, Zitat, aristokratische Grundgedanke der Natur wünscht, ist der Sieg des Stärkeren und die Vernichtung des Schwachen oder seine bedingungslose Unterwerfung. Zitat Ende. Darin besteht jenes, Zitat, freie Spiel der Kräfte, das zu einer dauernden gegenseitigen Höherzüchtung führen muss. Zitat Ende. Drittens aber, und im letzten Grunde geht es bei diesem kriegerischen Dauerkampf der Völker um die Weltherrschaft. Am klarsten und kürzesten ist das in einer Rede vom 13. November 1930 ausgedrückt. Zitat: Jedes Wesen strebt nach Expansion und jedes Volk strebt nach der Weltherrschaft. Zitat Ende. Und das ist auch gut so, denn, Zitat, wir alle ahnen, dass in ferner Zukunft Probleme an den Menschen herantreten werden, zu deren Bewältigung nur eine höchste Rasse als Herrenvolk, gestützt auf die Mittel und Möglichkeiten eines ganzen Erdballs, berufen sein wird. Zitat Ende. Und ganz zum Schluss von Mein Kampf heißt es mit unzweideutiger Beziehung auf Deutschland, dass, Zitat, notwendigerweise die ihm gebührende Stellung auf dieser Erde gewinnen muss. Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muss eines Tages zum Herrn der Erde werden. Zitat Ende. Bis hierhin ist alles zwar ein wenig eng, steil und tollkühn gedacht, aber in sich schlüssig. Mulmig wird es erst, wenn man sieht, wie Hitler mit dem Begriff Rasse jongliert, der ja ein Schlüsselbegriff in Hitlers Gedankenwelt ist. Zitat: Die Rassenfrage ist die Schlüssel zur Weltgeschichte. Zitat Ende. Aber von Hitler nie definiert und oft mit dem Begriff Volk gleichgesetzt wird. Zitat: Eine höchste Rasse als Herrenvolk soll laut Hitler eines Tages die Welt beherrschen. Aber wer denn nun eigentlich eine Rasse oder ein Volk? Die Deutschen oder die Arier? Das wird bei Hitler nie ganz klar. Ebenso wenig wird klar, wen er als Arier gelten lässt. Nur die mehr oder weniger germanischen Völker oder alle Weißen außer den Juden, darüber findet sich bei Hitler nichts. Der Begriff Rasse wird ja überhaupt sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch wie bei Hitler in zwei ganz verschiedenen Bedeutungen verwendet, einer qualitativen und einer neutral unterscheidenden. Gute Rasse, die Rasse verbessern, das sind qualitative Begriffe aus der Welt der Nutztierzüchter, die bei gegebener Rasse minderwertige Exemplare von der Züchtung ausschließen und bestimmte Eigenschaften der Rasse durch Züchtung verstärken wollen. So wird der Begriff auch bei Hitler oft verwendet, wenn er vom Rassenwert eines Volkes spricht, der etwa durch Sterilisierung schwachsinniger oder Tötung geistesgestörter gehoben werden soll. Daneben aber gibt es im allgemeinen Sprachgebrauch Rasse auch als wertneutralen Begriff zur Unterscheidung verschiedener Spielarten derselben Gattung. Und solche gibt es natürlich bei Menschen ebenso wie bei Pferden oder Hunden. Menschen verschiedener Hautfarbe bezeichnet man ganz ohne Werturteil als Menschen verschiedener Rasse. Und wenn man das Wort seit Hitler nicht mehr in den Mund nehmen will, dann muss man eben ein anderes Gleichbedeutendes dafür erfinden. Darüber hinaus war es verwirrenderweise zu Hitlers Zeiten auch üblich geworden, die verschiedenen Ausprägungen der weißen Rasse, also die Völkerstämme wie Germanen, Romanen und Slawen oder die verschiedenen Körper- und Schädeltypen, nordische, ostische, westische oder dinarische, Rassen zu nennen, wobei sich dann auch Vorurteile und willkürliche Wertungen einmischten. Germanisch oder nordisch klang für manche Leute feiner als slawisch oder ostisch. Bei Hitler geht das alles völlig durcheinander und Jeckel, dessen verdienstvoller Darstellung von Hitlers Weltanschauung wir bisher im Wesentlichen gefolgt sind, hilft vielleicht doch ein wenig nach, wenn er auch Hitlers Rassenlehre einen festen und logisch einwandfreien Platz im Gesamtbild anzuweisen versucht. Das geht nur, wenn man etwas weglässt, und zwar das, was für Hitler die Hauptsache war. Gewiss, solange man Rasse nur im Sinn des Züchters gebraucht, wie es Hitler auch manchmal tat, also nur davon spricht, dass sein Volk durch Höherzüchtung seinen Rassenwert verbessern kann und soll, geht alles auf. Aktoren der Geschichte sind dann die Völker, die Geschichte selbst besteht aus ihren Kriegen, ihrem Konkurrenzkampf um Lebensraum und Weltherrschaft, und für diesen Kampf müssen sie konsequenterweise ständig aufgerüstet werden, nicht nur militärisch und ideologisch, sondern auch biologisch, eben durch Steigerung des Rassenwertes, also Ausmerzung der schwachen und bewusste Heranzüchtung ihrer kriegerisch nützlichen Eigenschaften. Das ist alles zwar nicht richtig, worauf wir noch zurückkommen werden, aber in sich schlüssig und stimmig. Aber es ist nicht das ganze hitlersche Weltbild, sondern nur das halbe. Die andere Hälfte ist sein Antisemitismus, und für dessen Begründung und Rationalisierung braucht er den anderen Begriff von Rasse. Ja, man kann sagen, für ihn braucht er eine ganz neue, der ersten in vieler Hinsicht widersprechende Theorie. Wir haben Hitlers Antisemitismus bisher nur einmal kurz gestreift. In der Betrachtung von Hitlers Biografie, wo wir feststellten, dass er der Erste war, was sich bei ihm festsetzte, noch vor seinem völkisch-großdeutschen Nationalismus. Dafür wird er uns von nun an widerwärtigerweise in jedem Kapitel zu beschäftigen haben, denn seine Einschätzung der Juden war nicht nur der folgenreichste seiner Irrtümer, sondern seine Judenpolitik war auch der erste Fehler seiner praktischen Politik. An den Juden hat er sein schwerstes Verbrechen begangen und auch bei dem Verrat, den Hitler schließlich an Deutschland beging, spielte seine antisemitische Obsession keine geringe Rolle. Hier beschäftigt uns das, was an seiner antisemitischen Theorie irrtümlich war. Es ist wiederum eine ganze Theorie für sich und sie ist mit der ersten eben skizzierten, die man die völkische nennen kann, nur unter großen Künsteleien unter einen Hut zu bringen. Dort bestand die ganze Geschichte nur aus dem Dauerkampf der Völker um Lebensraum. Hier erfahren wir plötzlich, dass das doch nicht die ganze Geschichte ist. Neben dem Völkerkampf gibt es nach Hitler noch einen anderen Dauerinhalt der Geschichte, nämlich den Rassenkampf, der nicht etwa ein Kampf zwischen Weißen, Schwarzen und Gelben ist. Die tatsächlichen Rassenunterschiede zwischen Weißen, Schwarzen und Gelben interessierten Hitler überhaupt nicht, sondern ein Kampf innerhalb der weißen Rasse, nämlich zwischen den Ariern und den Juden. Also den Juden und allen anderen, die zwar im Übrigen ständig im Kampf miteinander liegen, gegen die Juden aber sämtlich auf dieselbe Seite gehören. In diesem Kampf geht es nicht um Lebensraum, sondern buchstäblich ums Leben. Es ist ein Ausrottungskampf. Der Jude ist der Feind aller. Zitat: Sein Endziel ist die Entnationalisierung, die Durcheinanderbastardisierung der anderen Völker, die Senkung des Rassenniveaus der Höchsten sowie die Beherrschung dieses Rassenbreies durch Ausrottung der völkischen Intelligenzen und deren Ersatz durch Angehörige des eigenen Volkes. Zitat Ende. Und nicht nur das, ein weiteres Zitat: Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totenkranz der Menschheit sein. Dann wird dieser Planet wieder wie einst vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen. Zitat Ende. Die Juden wollen also sogar nicht nur die völkischen Intelligenzen ausrotten, sondern offenbar die ganze Menschheit. Und wenn das so ist, dann muss sich natürlich die ganze Menschheit zusammentun, um sie ihrerseits auszurotten. Und tatsächlich gibt sich Hitler in seiner Eigenschaft als Judenausrotter, denn auch keineswegs als speziell deutscher Politiker, sondern als Vorkämpfer der gesamten Menschheit. Zitat: Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Zitat Ende. In seinem politischen Testament nennt er das internationale Judentum den Weltvergifter aller Völker, und sein letztes Bormann-Diktat vom 2. April 1945 schließt mit den Worten: Man wird dem Nationalsozialismus ewig dafür dankbar sein, dass ich die Juden in Deutschland und Mitteleuropa ausgelöscht habe. Zitat Ende. Hier gibt er sich also geradezu als Internationalist und Menschheitsbeglücker. Wir kritisieren im Augenblick noch nicht, so schwer es fällt, diesen mörderischen Unsinn unkritisiert wiederzugeben. Wir stellen dar. Aber auch eine bloße Darstellung erfordert die Antwort auf drei Fragen. Erste Frage: Was sind die Juden eigentlich in Hitlers Augen? Eine Religion? Ein Volk? Eine Rasse? Zweite Frage: Was tun sie laut Hitler eigentlich, um für alle anderen Völker so gefährlich zu werden und ein so schreckliches Los zu verdienen? Dritte Frage: Wie lässt sich Hitlers Lehre vom ewigen Kampf zwischen den Juden und allen anderen mit seiner Lehre vom ebenso ewigen und ebenso gottgewollten Kampf aller anderen untereinander vereinigen? Hitler hat durchaus versucht, auf diese drei Fragen eine Antwort zu finden. Freilich fallen alle diese Antworten etwas verworren und gekünstelt aus. Hier liegen die ausgefransten Ränder der hitlerschen Gedankenwelt. Zur ersten Frage: Was sind die Juden eigentlich in Hitlers Augen? Religion, Volk oder Rasse? Ist für Hitler nur eines klar, dass die Juden keine Religionsgemeinschaft sind. Das wiederholt er unermüdlich, ohne es je zu begründen, obwohl es doch eigentlich einer Begründung bedürfte. Denn dass es eine jüdische Religion gibt und dass es diese Religion gewesen ist, was die Juden über die fast 1900 Jahre der Zerstreuung als Juden zusammengehalten hat, liegt ja vor aller Augen. Genug. Eine Religionsgemeinschaft sind sie für Hitler jedenfalls nicht. Aber ob sie eine Rasse oder ein Volk sind, darüber ist sich Hitler offenbar nie ganz schlüssig geworden. Er spricht zwar immer wieder von der jüdischen Rasse, und zwar in dem Doppelsinn von schlechte Rasse und andere Rasse. Aber in seinem zweiten Buch, wo sich die sorgfältigste Ausarbeitung seiner Theorie des Antisemitismus findet, nennt er sie wohl zutreffender ein Volk. Und er gesteht ihnen zu, was er allen anderen Völkern zugesteht. Zitat: So wie jedes Volk als Grundtendenz seines gesamten irdischen Handelns die Sucht der Erhaltung seiner selbst als treibende Kraft besitzt, genauso auch das Judentum. Zitat Ende. Er fügt aber gleich hinzu, Zitat: Nur ist hier entsprechend der grundverschiedenen Veranlagung arischer Völker und des Judentums der Lebenskampf auch in seinen Formen verschieden. Zitat Ende. Denn die Juden, und damit kommen wir zu Hitlers Antwort auf die zweite Frage, die Juden sind ihrem Wesen nach international unfähig zur Staatsbildung. Jüdisch und international sind für Hitler geradezu Synonyme. Alles, was international ist, ist jüdisch, und in diesem Zusammenhang spricht Hitler dann sogar doch von einem jüdischen Staat. Zitat: Der jüdische Staat war nie in sich räumlich begrenzt, sondern universell unbegrenzt auf den Raum, aber beschränkt auf die Zusammenfassung einer Rasse. Zitat Ende. Und daher, nun kommt es, ist dieser jüdische Staat, das internationale Weltjudentum, der Feind aller übrigen Staaten, die er mit allen Mitteln gnadenlos bekämpft, außenpolitisch durch Pazifismus und Internationalismus, Kapitalismus und Kommunismus, innenpolitisch durch Parlamentarismus und Demokratie. Alles dies sind Mittel zur Schwächung und Zerstörung des Staates, und alles ist die Erfindung der Juden, denn mit allem sind sie nur auf eines aus: die arischen Völker in ihrem prächtigen Kampf um Lebensraum, an dem die Juden listigerweise nicht teilnehmen, zu stören und zu schwächen, um so ihre eigene verderbliche Weltherrschaft sicherzustellen. Und hiermit haben wir auch schon Hitlers Antwort auf die dritte Frage. Warum müssen alle Völker gegen die Juden zusammenstehen, obwohl sie doch eigentlich voll damit beschäftigt sind, untereinander um Lebensraum zu kämpfen? Antwort: Sie müssen es, gerade weil sie um Lebensraum zu kämpfen haben und damit sie sich ungestört ihrem Kampf um Lebensraum widmen können. Die Juden sind in diesem schönen Spiel die Spielverderber. Mit ihrem Internationalismus und Pazifismus, ihrem internationalen Kapitalismus und ebenso internationalen Kommunismus lenken sie die arischen Völker von ihrer Hauptaufgabe und Hauptbeschäftigung ab, und deshalb müssen sie weg, ganz weg aus der Welt, nicht etwa nur aus Deutschland. Sie müssen entfernt werden, aber nicht wie ein Möbelstück, das man entfernt, indem man es anderswo hinschafft, sondern wie ein Fleck, den man entfernt, indem man ihn auslöscht. Man darf ihnen auch keinen Ausweg lassen. Wenn sie ihre Religion ablegen, bedeutet das gar nichts, da sie ja keine Religionsgemeinschaft sind, sondern eine Rasse. Und wenn sie sogar ihrer Rasse durch Vermischung mit Ariern zu entkommen suchen, dann ist das noch schlimmer, denn damit verschlechtert sich die arische Rasse und machen das jeweilige Volk untüchtig für seinen notwendigen Lebenskampf. Wenn sie aber in diesem Volk aufgehen wollen und deutsche, französische, englische oder sonstige Patrioten werden, dann ist das das Allerschlimmste. Denn dann sind sie darauf aus, Zitat, die Völker in gegenseitige Kriege zu stürzen und auf diesem Wege langsam mit Hilfe der Macht des Geldes und der Propaganda sich zu ihren Herren aufzuschwingen. Zitat Ende. Man sieht, die Juden können tun, was sie wollen. Im Unrecht sind sie immer und ausgerottet werden müssen sie auf jeden Fall. Soweit Hitlers zweite Theorie, die antisemitische, die durchaus selbstständig neben der ersten, der völkischen, steht und sogar nur schwer mit ihr unter einen Hut gebracht werden kann. Beide zusammen machen das aus, was man den Hitlerismus nennen kann, das Gedankengebäude des Programmatikers Hitler, gewissermaßen sein Pendant zum Marxismus. Mit dem Marxismus hat der Hitlerismus wenigstens eines gemein: den Anspruch, die gesamte Weltgeschichte aus einem Punkt zu erklären. Zitat: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Zitat Ende, heißt es im Kommunistischen Manifest und ganz entsprechend bei Hitler. Zitat: Alles weltgeschichtliche Geschehen ist nur die Äußerung des Selbsterhaltungstriebes der Rassen. Zitat Ende. Solche Sätze haben eine große Suggestionskraft. Wer sie liest, hat das Gefühl, dass ihm plötzlich ein Licht aufgeht. Das Verworrene wird einfach, das Schwierige leicht. Sie geben dem, der sie willig akzeptiert, ein angenehmes Gefühl von Aufgeklärtheit und Bescheidwissen, und sie erregen außerdem eine gewisse wütende Ungeduld mit denen, die sie nicht akzeptieren. Denn als Oberton schwingt in solchen Machtworten immer mit: und alles andere ist Schwindel. Man findet diese Mischung von Überlegenheitsdünkel und Unduldsamkeit gleichermaßen bei überzeugten Marxisten und bei überzeugten Hitleristen. Aber natürlich ist es ein Irrtum, dass alle Geschichte dies oder das sei. Die Geschichte ist ein Urwald, und keine Schneise, die man hineinschlägt, erschließt den ganzen Wald. In der Geschichte hat es Klassenkämpfe gegeben und Rassenkämpfe, überdies Kämpfe, und das häufiger, zwischen Staaten, Völkern, Religionen, Ideologien, Dynastien, Parteien und so weiter und so fort. Es gibt überhaupt keine denkbare Menschengemeinschaft, die nicht unter Umständen mit einer anderen in eine Konfliktsituation geraten kann und irgendwann irgendwo in der Geschichte auch geraten ist. Aber die Geschichte, das ist der zweite Irrtum in solchen diktatorischen Sätzen, besteht nicht nur aus Kämpfen. Sowohl Völker wie Klassen, um nur von diesen zu reden, haben weit mehr geschichtliche Zeit im Frieden als im Krieg miteinander verbracht und die Mittel, mit denen sie das geschafft haben, sind mindestens ebenso interessant und historisch erforschenswert wie die Ursachen, die sie immer wieder einmal kriegerisch haben zusammenstoßen lassen. Eins dieser Mittel ist der Staat. Und da ist nun das Bemerkenswerte, dass der Staat in Hitlers politischer Systemik eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Wir sind schon in einem ganz anderen Zusammenhang, als wir uns Hitlers Leistungen ansahen, auf die überraschende Tatsache gestoßen, dass er kein Staatsmann war. Dass er sogar das, was er an deutscher Staatlichkeit vorfand, schon lange vor dem Krieg nach Kräften zerstörte und durch ein Chaos von Staaten im Staat ersetzte. Hier finden wir nun in Hitlers Gedankenwelt die theoretische Begründung für dieses Fehlverhalten. Hitler interessierte sich nicht für den Staat, verstand nichts vom Staat und hielt nichts vom Staat. Nur auf die Völker und die Rassen kam es ihm an, nicht auf die Staaten. Der Staat war ihm nur ein Mittel zum Zweck, und zwar, kurz gesagt, zum Zweck des Kriegführens. An Kriegsvorbereitung hat es Hitler in den Jahren 33 bis 39 ja dann auch nicht fehlen lassen. Aber was er schuf, war eine Kriegsmaschine, kein Staat. Und das sollte sich rächen. Das war jetzt der erste Teil zum Kapitel Die Irrtümer. Morgen dann der zweite Teil. Bis dann und bleibt behütet.